Gestern, als ich mit meiner Frau unterwegs war, so morgens unsere Runde zu laufen, wir laufen mittlerweile 8,5 Kilometer am Morgen und es ist uns fast zu wenig. Wenn wir zurückkommen und sagt, ich könnte jetzt gerade nochmal, dann sage ich, nee, das geht nicht, weil ich muss auch noch was arbeiten. Aber wir haben gestern gesagt, wir müssten Gott eigentlich danken für diesen tollen Sommer, den wir gerade so erleben, im Moment zumindest. Und als ich hierher gefahren bin heute Morgen, und habe wieder das erlebt, so auf der Straße, wenn ich da morgens fahre, ist ganz wenig Verkehr, aber einfach die Natur und die Sonne, die ich da mit auf dem Weg erleben darf. Und dann lief bei mir so im Musikspielgerät, lief dann dieses Lied, Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Dauert ungefähr 7 Minuten, bis es fertig ist. Und als es fertig war, habe ich gedrückt, nochmal, wieder 7 Minuten. Ich brauche hierher 35 Minuten von meinem Wohnort nach zur Gemeinde. Und als es fertig war, habe ich wieder drauf gedrückt, nochmal bitte. Ich will das Lied nochmal hören. Ich habe nur dieses eine Lied gehört. Es ist so ein wunderschönes Lied. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Wir werden das heute auch aus dem Grund am Schluss der Predigt singen. Ich habe meine Lieder umgewechselt und habe gesagt, nee, ich möchte gern dieses Lied haben zum Schluss der Predigt. Näher, mein Gott, zu dir. Aber ich möchte auch schon während der Predigt uns hier als Gemeinde, möchte ich uns ganz nah zu Gott bringen. Das Grußwort lautet, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er verspricht, das hält er auch ganz gewiss. Ist doch Wahnsinn, oder? Was Gott verspricht, das hält er auch. Denn wenn er spricht, es geschieht und wenn er gebietet, ist es schon fertig. Das ist doch verrückt. Aber meine Lieben, das ist unser Gott, an den wir glauben. Wir haben einen allmächtigen Gott. Aber was heißt denn das im Vers 9, Psalm 33, Vers 9? Was heißt denn das, wenn er spricht, geschieht es? Das heißt, Gott schafft und schöpft mit Worten. Und wenn es sein muss, ohne Materie. So hat Gott in 6 Tagen Planet Erde erschaffen mit all dem Leben da drauf. Und Jesus hat er nicht in der gleichen Kraft, nämlich in der Kraft Gottes, Kranke geheilt? Amass? Da steht in der Schrift, und er ging durch einen Ort und als er hindurchgegangen war, gab es keine Kranken mehr. Das ist doch Wahnsinn. Hat er nicht mit der gleichen Kraft Dämonen ausgetrieben? Den Sturm auf dem See gestillt, die Brotvermehrung, 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu gesättigt mit 5 Brötchen und 2 Fischen. Und es gäbe noch so viele Beispiele, wie Jesus in der Kraft Gottes, nämlich in dieser Allmacht, gewirkt hat. Er hat in 6 Tagen diese Erde erschaffen, das Licht, die Luft, den Sauerstoff, die Pflanzenwelt in ihrer Vielfalt, die Tierwelt, Vögel, Fische, Landtiere, ja und die Menschen, Mann und Frau und mit dieser Gabe, dass Tiere und Menschen sich multiplizieren können, vermehren können. Das ist doch genial ausgedacht von Gott. Ja, so ist unser Gott. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und er ist auch allmächtig. Und ich habe mich gefragt beim Schreiben dieser Gedanken, ist das nicht ein Vorrecht? Ein absolutes Vorrecht, dass wir Sünder mit diesem Gott Gemeinschaft haben dürfen. Dass dieser Gott es sich vorgenommen hat, mit diesen Menschen will ich ganz eng zusammen sein. Und ist es nicht noch ein viel größeres Vorrecht, dass wir Jesus, den Sohn Gottes, dass wir ihn unseren Bruder nennen dürfen? Er ist uns doch zum Bruder geworden auf dieser Erde, als er Mensch wurde. Genau dazu ermutigt uns Gottes Wort, die Heilige Schrift. Und die Bibel, sie beschreibt uns den Vater als einen liebenden Gott. Und wir sind aufgerufen, diesen liebenden Gott kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ihn zu erleben und zu erfahren. Nämlich Einen Gott, für den es kein Unmöglich gibt. Ein Gott, der niemals mit dem Rücken an der Wand steht. Der immer die Antwort auf deine Fragen kennt. Und der immer auch die Lösungen für alle deine Probleme vor Augen hat. Auch wenn er nicht immer gleich eingreift. Das hätten wir gerne, oder? Da zwickt's und macht uns Sorge und wir hätten am liebsten, Gott greift gleich ein, die Sache ist wieder erledigt. Aber so arbeitet Gott nicht. Die Frage, die das alles entscheidet, die Frage ist ganz einfach, glaubst du noch? Glaubst du noch an diesen allmächtigen Gott, der spricht, es geschieht? Und da steht ein Punkt in der Bibel. Glauben wir, dass es auch für diesen Gott in meinem Leben und in deinem Leben kein Unmöglich gibt? Verstehen wir? Wenn Gott will, dann kann er. Und dann tut er auch. Und er hat einen wunderbaren Plan mit dir und mit mir. Ich habe mich gefragt beim Schreiben dieser Gedanken, ja, wie allmächtig ist denn allmächtig heute noch? In einer Welt, wo der Mensch so viel erreicht, in der Technik oder in der Medizin. Und dann kommt plötzlich Gott und Gott sagt, er ist allmächtig. Ja, aber wie groß ist denn Allmacht? Können wir das einordnen? Glaubst du noch an Wunder Gottes heute, hier und jetzt? Glaubst du auch an Wunder Gottes in deinem eigenen Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, hier in dieser Kirchengemeinde? Glauben wir noch an Wunder? Wir wollen uns einmal ganz bewusst besinnen. 2. Könige Kapitel 6. 2. Könige Kapitel 6 ab Vers 1. Da steht, und die Prophetenjünger sprachen zu Elisa, siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng geworden. Lass uns doch an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach, geht hin. Und einer sprach, komm doch bitte mit deinen Knechten. Und er ging mit. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie die Bäume um. Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf, o weh, mein Herr, ich hab's ausgeliehen. Aber der Mann Gottes sprach, ja, wo ist denn hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin, da schwamm das Eisen. Und er sprach, geh, heb's auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm das Eisen. Soweit die Geschichte. Gott lässt Eisen schwimmen, so habe ich diese Predigt überschrieben. Viele sagen, ja, damals war das etwas ganz Großes. Elisa, das sind ja 1500 Jahre vor Christus. Also von uns aus gesehen über 3000 Jahre. Ja, Gott war ganz groß damals. Eine tolle Geschichte. Ja, aber lässt denn Gott heute kein Eisen mehr schwimmen? Gott lässt Eisen schwimmen. Gehen wir einmal zu einem zweiten Beispiel, 2. Könige, Kapitel 20. 2. Könige, Kapitel 20, ab Vers 1. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und in rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und ich habe getan, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam das Wort des Herrn zu ihm. Und Gott sprach, kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht Gott der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und ich habe auch deine Tränen gesehen. Geschwister, fällt euch das auf? Ich habe dein Gebet gehört und ich habe auch deine Tränen gesehen. Das heißt, dem lieben Gott ist es nicht egal, wie es dir geht. Der sieht das und der fühlt mit dir mit. Und der Jesaja bekommt hier eine Botschaft. Ich werde dich gesund machen, Vers 5 am Ende, am dritten Tage. Du wirst hinaufgehen in das Haus des Herrn. Und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür und er wurde gesund. Und Hiskia sprach zu Jesaja, ja was ist denn das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und ich in des Herrn Haus gehen werde am dritten Tage? Dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder rückwärts gehen? Und Hiskia sprach, es ist doch leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts geht. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche rückwärts geht. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche rückwärts gehen, die er schon vorwärts gegangen war. Also, wenn ich der Hiskia gewesen wäre, ich hätte auch gesagt rückwärts, nicht vorwärts. Aber fällt euch eines auf hier in dieser Geschichte? Als der Jesaja kommt und sagt zu ihm, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Das hat Hiskia sofort geglaubt, oder? Er hat sofort angenommen, als bare Münze. Okay, Botschaft Gottes. Und dann fängt er an zu beten und zu weinen und bittet Gott um eine Veränderung. Und als Gott ihm sagt, gut, in Ordnung, ich habe deine Tränen gesehen, dein Gebet gehört, du wirst weiterleben. Jetzt sagt der Hiskia, ja, aber woran soll ich denn wissen, dass das stimmt? Ja, ist ja krass. Hallo? Und der liebe Gott geht auf ihn ein und sagt, gut, was willst du haben? Ja, ein Zeichen. Und dann kommt die Sonnenuhr ins Spiel. Und Gott sagt durch Propheten Jesaja, soll ich den Schatten vorwärts laufen lassen oder rückwärts? Was willst du haben? Ist egal, ich mach's für dich. Und Hiskia sagt, natürlich rückwärts. Vorwärts geht er automatisch. Nein, rückwärts, die Zeit soll rückwärts laufen. Und meine Lieben, und Gott geht so weit, dass er jetzt in das Universum eingreift. Und lässt die Sonne rückwärts laufen, was sie schon vorwärts gelaufen war. Wer jetzt hier sagt, jetzt mal ganz langsam. Prediger, mal ganz. Nein, das steht so in der Schrift. Und wenn du es nachlesen willst, Ellen White, Propheten und Könige, da kannst du die Geschichte nachlesen. Das ist der Hammer. Lies es mal als Nachmittagslektüre heute Nachmittag. Krass. Gott greift in das Universum ein. Und das bitte nicht nur einmal. Verstehen wir jetzt, wenn die Schrift sagt, wenn Gott sagt, dann tut er es. Er braucht keinen Hammer und keinen Meißel und auch keinen Meterstab. Er schafft durch sein allmächtiges Wort. Ein weiteres Beispiel, bitte in Josua Kapitel 10. Da haben wir nochmal eine Steigerung. Josua Kapitel 10. Ich habe euch ja versprochen, ich möchte in dieser Predigt die Gemeinde, mich selbst und uns Gott ganz nahe bringen. Josua Kapitel 10, Verse 8 bis 14. Josua Kapitel 10, Abvers 8. Da steht, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. So kam Josua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal. Und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach den Weg hinab nach Bethoron und schlugen sie bis nach Askia und Makkadia. Und als sie vor Israel flohen den Weg hinab nach Bethoron, ließ der Herr große Steine vom Himmel fallen bis Askia, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töten konnten. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor Israel dahingab. Und er sprach in der Gegenwart Israels, Sonne steh still zu Gibeon und Mond im Tal Achaion. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben? Und so weiter. Fast einen ganzen Tag bleibt die Sonne stehen. Und dieser Josua, der spricht hier einfach ein ganz kurzes Gebet, weil Gott hat ihm den Sieg versprochen über die Amoriter. Und Gott sagt, du wirst sie alle besiegen. Ich werde es in deine Hände geben. Israel wird heute ganz groß werden. Aber der Tag wird dem Josua zu kurz, die Nacht bricht herein. Und dann spricht er ein Gebet, Sonne, bleib stehen. Was macht Gott? Er steht zu seinem Diener und hält die Sonne an. Und der Tag verlängert sich um Stunden. Verstehen wir, Gott greift in das Universum, in den Ablauf der Gestirne ein, weil Menschen hier etwas von Gott erwarten. Gott lässt Eisen schwimmen. Normalerweise kann Eisen nicht schwimmen. Nimm doch einmal massives Eisen und leg es ins Wasser, es wird einfach nur untergehen, oder? Wobei ein Schiff aus Eisen gebaut kann schwimmen. Es ist die Form und die Luft, die das Schiff ausfüllt. Aber massives Eisen wird immer untergehen. Das ist einfach das Gesetz der Schwerkraft. Aber Gott kann hier eingreifen und das Gesetz der Schwerkraft einfach aufheben, indem er einfach ein Wort spricht. Und dann geschieht es. Und die Axt schwimmt an der Wasseroberfläche. Dieser Student, der glaubt, er sieht nicht recht. Und der Jesaja sagt, geht doch, der Elisa sagt, geh hin und hol's. Pack's dir. Und mach die Axt oder fix die Axt und gib sie nach ab, wo du sie geliehen hast. Also, das heißt, Gott lässt Eisen schwimmen. Der Psalmschreiber bringt es auf den Punkt. Wahrlich, das ist unser Gott. Unser Gott für immer und ewig, er ist es, der uns führt. Psalm 48, Vers 15. Das ist unser Gott. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, es gibt nur einen Gott, okay? Es gibt nicht noch einen zweiten Gott oder Gott in Konkurrenz oder gar Gott in Feindschaft. Das alles gibt es gar nicht, das ist nur Lüge. Das gibt es nur in den Köpfen der Menschen. Und woher kommt es her? Es kommt von Satan selbst. Er, der von Anfang an seinen Thron über die Sterne Gottes erheben wollte, der Gott gleich sein wollte. Er hat Anbetung eingefordert. Könnt ihr euch erinnern in der Wüste, als Jesus auf dem Berg war, als er sagte, fall nieder, bet mich an, ich gebe dir die ganze Welt. Von dort kommt es. Aber in Wirklichkeit, in Wahrheit, gibt es nur einen einzig wahren Gott, der dieses Universum regiert. Davon bin ich von ganzem Herzen überzeugt. Aber bitte, wir haben jetzt hier Beispiele gehabt, wie Gott in der Vergangenheit eingegriffen hat. Und manche sagen dann, ja, aber in der Zukunft wird auch mal was ganz Großes passieren. Ja, aber gibt es denn Gott nur in der Vergangenheit und in der Zukunft? Was ist denn mit dem Gott heute und hier und jetzt? Kann der auch? Wir schauen uns mal ein Beispiel an aus dem Neuen Testament. Dieses Beispiel zeigt genau diesen Punkt auf, nämlich in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, Abvers 20. Johannes Kapitel 20, Entschuldigung, Kapitel 11, Abvers 20. Es geht um Maria und Martha, zwei Schwestern. Ihr Bruder lag schwer krank in seinem Bett und sie haben einen Boten eilends zu Jesus geschickt. Ihr kennt die Geschichte, ja? Den du lieb hast, Meister, er liegt sterbenskrank im Bett. Komm bitte! Und Jesus, der eigentlich in der Regel, müsste man sagen, sehr, sehr zeitnah immer eingegriffen hat, oder nicht? Wenn es um die Heilung von Menschen ging, die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Stummen. Jesus hat immer sofort eingegriffen. Aber hier, da lese ich in der Schrift, und Jesus blieb noch 2 Tage vor Ort. Und dann brauchte er nochmal 2,5 Tage, um dorthin zu wandern. Und als Jesus dann zu Martha und Maria kommt, nach Bethanien, da drücken sie es aus, zu spät. Du bist einfach zu spät. Er ist gestorben. Es ist vorbei. Wir lesen das einmal, Kapitel 11, Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus kommt, geht sie hinaus ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Da Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Merkt ihr was, Vergangenheit? Wärst du doch nur dort gekommen vor 4 Tagen, er wäre am Leben geblieben. Aber jetzt ist es zu spät. Passt auf. Aber auch jetzt, Vers 22, weiß ich, was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Und Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm: Ich weiß das doch wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Also Gott in der Zukunft, oder? Da wird Gott die Toten herausrufen. Und Jesus sagt: Aber ich bin doch jetzt da. Jesus sprach zu ihr, Vers 25: Ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das, Martha? Fragt er. Und meine Lieben, diese Frage, die gilt auch dir und mir heute. Diese Frage bleibt bestehen. Glauben wir noch an einen allmächtigen Gott? Auch in meinem Leben, auch in meiner Ehe, in meiner Familie, mit meinen Freunden, in der Arbeit oder in der Kirchengemeinde. Glauben wir noch, dass Gott eingreifen kann und will? Hier in der Geschichte kommt dann auch noch die Magd Maria. Als sie hört, dass nicht irgendwer gekommen ist, sondern Jesus, springt sie auf und läuft nach draußen. Und dann, wenn du das nachliest, das wiederholt sich alles, die gleiche Geschichte. Sie sagt genau das gleiche wie ihre Schwester: Wärst du doch nur schon da gewesen. Aber jetzt bist du zu spät, Meister. Ich habe mich gefragt, ja, was haben sie denn verstanden bis dort? Was haben sie denn verstanden von der Mission Jesu? Wer war er denn in ihren Augen? Sagt sie nicht in einem Satz: Aber auch jetzt weiß ich, was du vom Vater bittest, wird er dir geben. Das ist doch mal so ein Hoffnungsschimmer, oder? Und Jesus sagt: Dein Bruder wird leben. Sagt sie: Ja, weiß ich. In der Zukunft, am jüngsten Tage, das ist ja ganz weit weg. Versteht ihr? Da warst du zu spät in der Vergangenheit und das ist noch so weit weg und jetzt sind wir ohne ihn. Es ist einfach schade, dass du zu spät gekommen bist. Leute, lasst uns da etwas lernen und lasst uns nicht mit gleichen Worten hier Gott enttäuschen, dass wir sagen: Du bist zu spät, Gott. Meine Lieben, Gott ist nie zu spät. Nie. Wir sind das Problem. Das bin ich und das bist du. Und Jesus sagt: Wo habt ihr ihn denn begraben? Ach ja, jetzt möchte er zum Friedhof gehen und gucken, ob alles passt. Und sie gehen zum Friedhof und sie stehen vor dem Grab. Und Jesus spricht ein kurzes Gebet und sagt: Mach den Stein auf, roll den Stein weg. Und Martha sagt: Nein, geht nicht. Warum geht's denn nicht? Warum geht's denn nicht? Versteht ihr? Jetzt geht es auch ein bisschen um diese Sphäre, ein Toter im Grab. Das macht man nicht. Der ist ja schon in Verwesung übergegangen. Das riecht nicht gut. Und sie sagt: Bitte lass es zu. Und Jesus sagt: Mach auf. Mann, ich finde Jesus so toll. Er sagt: Mach den Stein weg. Und dann dieses kurze Gebet und dann: Lazarus, komm raus. Meine Lieben, 3 Worte. Ist uns eigentlich klar, was da im toten Körper eines Menschen geschieht in 5 Sekunden? Lazarus, komm raus. Das Blut ist doch längst eine dicke Masse, oder nicht? Geronnen, die Zellen alle abgestorben. Und in nicht mal 5 Sekunden, komm raus, stellt Jesus allein mit Worten einen menschlichen Körper komplett wieder her. Ist doch Wahnsinn. Wir würden sagen, biologisch geht das alles überhaupt gar nicht. Aus menschlicher Sicht geht das gar nicht. Bei Gott geht alles. Jesus sagt: Ich bin der, der spricht und es geschieht. Ich bin der, der gebietet, es ist fertig. Glauben wir noch an diesen Gott, der auch in dein Leben eingreifen möchte? Bereit ist dazu? Im Hebräerbrief steht, ohne Glaube ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Meine Lieben, und da sind wir gefordert, wir sind hier eingeladen, es ist wir. Aber sagt nicht Paulus im Philipperbrief, der liebe Gott schenkt auch das Wollen und Vollbringen? Verstehst du, was das heißt? Gott schenkt auch das Wollen und Vollbringen. Das heißt, du kannst auch zu Gott kommen und sagen, lieber Gott, ich habe hier ganz große Probleme. Ich habe auch Zweifel in meinem Herzen. Was ist mit dem Vater, mit seinem Sohn, der von einem bösen Geist besessen war? Was hat der denn gemacht? Der hat zu Jesus, als er begriffen hat, dass der Jesus sagt, du bist das Problem, nicht dein Kind. Er sagt, denn alles ist möglich dem, der an mich glaubt. Und jetzt sagt der Vater plötzlich, als er das begriffen hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben, räum die Zweifel raus, nimm sie weg. Merkt ihr, wir sind das Problem, nicht Gott. Es ist ungefähr 8 Jahre her. Meine Tochter, sie war in Urlaub in Österreich mit ihrer Schwiegerfamilie. Und da wurde sie plötzlich sehr krank. Eine sehr seltene Hirnhautentzündung. Dann wurde sie von Österreich nach Bayern überliefert. Aber ihr Schwiegervater selbst ist Arzt. Der wollte das nicht. Er wollte, dass sie nach Hause kommt, nach Ludwigsburg, da wo sie gelebt haben, in dieses große Krankenhaus. Und da wurde alles arrangiert und sie kam dort in das Krankenhaus und es ging ihr sehr schlecht. Ich habe sie dort in dem Krankenhaus besucht und sie hat geweint, richtig geweint. Und sie sagte, ich habe solche Schmerzen. Der Schädel scheint mir zu platzen. Bitte hilf mir. Und ich wusste gar nicht, was ich machen könnte. Ich bin raus auf den Flur, habe eine Schwester gerufen. Sie hat meine Tochter braucht ein Schmerzmittel und zwar jetzt bitte. Und dann sagte sie zu mir, nein, sie hat gerade eins bekommen. Das ist die höchste Dosis, mehr geht jetzt gerade nicht. Sie muss es aushalten. Und dann bin ich zurückgegangen an dieses Bett meiner Tochter und sie sagt, Papa, dann nimm mich jetzt nach Hause, bitte bring mich jetzt heim, 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 heim. Ich sagte, hallo, du bist Krankenschwester, du wirst wissen, dass das nicht geht. Ich kann dich nicht einfach nach Hause nehmen. Du bist hier besser aufgehoben als zu Hause. Und sie hat nur noch geweint. Und zum ersten Mal fühlte ich eine Hilflosigkeit, die ich nicht beschreiben konnte. Ich saß im Auto, habe angefangen zu weinen und sagte, lieber Gott, bitte, mach ein Wunder. Und dann spricht Gott zu mir und sagt zu mir, Jakobus 5, einverstanden. Wisst ihr, was dort steht? Was steht denn dort? Jakobus 5. Oh oh, Gemeinde muss nachdenken. Ich musste nicht nachdenken, ich wusste sofort, was dort steht. Dachte ich, meine Güte, wie soll denn das gehen? Krankensalbung im Krankenhaus. Ich bin nach Hause gefahren. Habe dann meine Tochter am Telefon angerufen und ich sage, Yvonne, wir machen eine Krankensalbung. Bist du einverstanden? Ich komme nochmal ins Krankenhaus. Und als ich nochmal ins Krankenhaus fuhr an dem Abend, war der Arzt im Zimmer und er sagte zu mir, wissen Sie, diese Hirnhautentzündung ist für uns ganz untypisch. Das ist ganz untypisch, weil wir bauen Ihre Tochter auf, medikamentös, und am dritten Tag kommt der totale Absturz bis null. Wir bauen sie wieder auf mit medikamentös und am dritten Tag kommt der Absturz auf null. Er sagt, das läuft jetzt immer so weiter. Donnerstag, wir bauen sie gerade auf, am Sonntag kommt der Absturz. Ich habe dann gesagt, nein. Ich möchte gerne am Samstag hier eine, ich wusste gar nicht, wie ich dem das erklären soll. Ich habe gesagt, ein besonderes Gebet für eine Kranke möchte ich gerne durchführen. Aber dazu möchte ich mit meiner Tochter runter in die Krankenhauskapelle, nicht hier in dem Zimmer, da sind mehrere Leute, das geht ja nicht. Und er sagte, wie, Sie wollen Ihre Tochter hier rausnehmen? Sag ich, ja, das geht nicht, weil sie war ja angeschlossen. Sag ich, bitte, eine halbe Stunde. Und der Arzt sagt, okay, eine halbe Stunde. Und dann sind Sie wieder hier mit Ihrer Tochter im Zimmer. Ich habe dann die Ältesten angerufen. Meine Tochter hat ja gesagt und ich habe zu ihnen gesagt, ich brauche euch am Sabbat nach dem Gottesdienst im Krankenhaus. Schaut euch Jakobus 5 an, wir machen es genauso, wie es da steht. Genauso. Das heißt, jeder muss sich vorbereiten auf diese Krankensalbung. Das ist kein Spiel. Gott sagt, bekennt eure Sünden und bittet Gott, dass er sie euch wegnimmt. Also erst einmal eine persönliche Reinigung auch vor Gott. Bekennt eure Sünden. Ihr könnt nicht, so wie ihr seid, um eine Krankensalbung bitten. Und dann haben wir uns dort getroffen am Sabbat nach der Predigt. Ich bin hoch ins Zimmer, habe meine Tochter im Rollstuhl, dann wurde sie abgenabelt da und sie wurde in den Rollstuhl gesetzt und ich habe sie runtergefahren. Es war ihre Familie, meine Familie war anwesend und die Ältesten der Gemeinde. Ich habe dann Jakobus 5 vorgelesen und wir haben gesagt, so, wir nehmen uns noch einmal jeder Zeit für sich, dass wir wirklich uns ganz Gott hingeben, ganz Gott hingeben. Und der Heilige Geist soll uns zeigen, ob noch irgendwas verborgen ist an Sünde oder Schuld, irgendwo was verborgen, versteckt. Und danach haben wir für meine Tochter gebetet. Jeder durch die ganze Reihe durch. Ich habe dann gesagt, ich möchte, dass wir jetzt einfach alle nach Hause gehen und jetzt nicht das zerreden, indem wir wieder zusammensitzen und reden und reden und reden. Bitte nicht, geht einfach nach Hause. Ich habe meine Tochter hochgebracht ins Krankenzimmer und ich habe zu ihr gesagt, Yvonne, bitte, morgen gibt es keinen Absturz. Glaubst du das? Und sie hat geweint und gesagt, ja, ich glaub's. Ich bin nach Hause gefahren. Ich hatte einen Wahnsinnsdruck auf mir. Weil der Arzt hat ja gesagt, am Sonntag kommt der Absturz und wir fangen wieder von vorne an. Und so am Sabbatnachmittag, als wenn das eine Erlösung wäre, ruft meine Tochter mich an. Das erste Mal, sie ruft mich an und sagt zu mir, hey, jetzt sind die Schmerzen einfach so verschwunden. Einfach verschwunden, weg. Es ist nichts mehr da. Ich sage, siehst du, das ist das Zeichen, dass Gott eingreift. Und ab diesem Sabbatnachmittag ging es steil bergauf mit ihrer Genesung. Vor ein paar Wochen erhielt ich einen Anruf von einer Schwester, die nicht zu unserer Gemeinde hier gehört. Sie kam von viel weiter her und sie erzählte mir, dass sie sehr krank ist und dass sie nicht mehr schlafen kann. Die Ärzte haben alles versucht. Und wisst ihr, ich glaube, es ist auch richtig, dass ich bei meinem Arzt bin und bei meinem Arzt auch bleibe und dass da alles versucht wird. Ich glaube, das ist schon okay so. Meine Tochter war ja auch im Krankenhaus und sie musste nach der Krankensalbung noch drinbleiben, bis man sie entlassen hat. Und diese Frau, Schwester am Telefon sagte mir, ich habe jetzt so starke Tabletten, dass wenn ich die Nebenwirkungen durchlese, wird es mir ganz schwindelig. Und ich nehme die jetzt schon seit vielen Monaten. Ich möchte bitte eine Krankensalbung haben, sagte sie. Ob ich das tun würde? Ich sagte ja. Wir haben alles vorbereitet. Und da sie von weiter her kam mit dem Auto auf der Autobahn, habe ich hier diese Gemeinde vorgeschlagen. Ich sagte, wir treffen uns in der Gemeinde singen. Das ist das Nächste für dich oder für euch. Ihr Mann hat sie gefahren. Und wir haben die Krankensalbung genau wieder so durchgeführt nach Jakobus 5. Und sie fuhren nach Hause. Und nach 2 Wochen ruft der Ehemann mich an und sagt, du wartest sicher schon auf einen Anruf, oder? Ich sagte, ja, schon. Und er sagte, meiner Frau geht es sehr schlecht. Sie hat noch schlimmere Schlafstörungen als davor. Was sagst du jetzt als Prediger? Was sagst du jetzt? Ich habe damit nicht gerechnet. Und ich habe gesagt, lieber Gott, was sage ich jetzt? Jetzt? Und plötzlich erinnert er mich an den Bibelvers, den ich ihr mitgegeben habe nach der Krankensalbung. Jeremia 29, 11. Gott wird dir das geben, was dein Herz dir wünscht. Oder das Ende, das du erhoffst und erwartest. So steht es geschrieben. Ich habe zu ihm gesagt, haltet euch an dem Bibelvers fest und betet bitte weiter. Ich habe dann auch gebetet nach diesem Telefongespräch, sage ich, lieber Gott, Was heißt das jetzt? Habe ich was falsch gemacht? 14 Tage später kam ein Brief. Das möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Interessant war vielleicht noch, als ich zu dieser Krankensalbung gefahren bin, hierher in die Gemeinde, da hatte meine Frau gesagt, nimm ihr dieses Büchlein bitte mit und schenk es ihr. Sie soll es durchlesen. Und sie schreibt mir dann später, sie hat gleich am ersten Abend dieses Büchlein angefangen, hat die Tabletten alle abgesetzt und es ging ihr noch schlechter als davor. Und sie hat weitergelesen, es ging ihr noch schlechter, also noch mieser. Aber sie konnte dieses Büchlein nicht mehr aus der Hand legen. Sie hat es ganz durchgelesen. Und da hat Gott ihr Folgendes gezeigt. Da steht unter anderem, manches Mal kommen die Antworten auf unsere Gebete sofort, aber manches Mal müssen wir auch geduldig warten und ernsthaft weiter um das bitten und flehen, was wir brauchen. Es gibt kostbare Verheißungen der Heiligen Schrift für die, die auf den Herrn warten. Wir alle wollen unsere Gebete meistens sofort erhört haben und wir sind versucht, enttäuscht zu sein, wenn unsere Gebete nicht gleich beantwortet werden. Die Verzögerung ist aber von ganz großem Nutzen. So steht es hier in diesem Büchlein geschrieben. Sie sagt dann, wir haben einfach weiter gebetet und ich bin Gott näher gekommen. Ich zitiere jetzt ihre eigenen Worte. Ich bin Gott viel näher gekommen, als wenn mein Wunsch um Heilung sofort erfüllt worden wäre. Denn in dieser Leidenszeit habe ich Gott näher erlebt. Dann die Erhörung. Seit kurzem schlafe ich die ganze Nacht durch ohne eine einzige Tablette. Gott hat mich nicht nur körperlich geheilt, sondern hat mich auch ganz nah zu sich hingeführt. Verstehen wir? Also auch hier hat Gott wieder eingegriffen, aber halt nicht gleich, nicht sofort, sondern zu seiner Zeit und wie er das wollte. Die Krankensalbung ist in der Adventgemeinde irgendwie kein Thema. Ich sage das mal so allgemein. Als Prediger höre ich darüber gar nichts in der Gemeinde. Sprich, dass Leute mich ansprechen. Die Krankensalbung, Jakobus 5, ist ein Vermächtnis von Jesus an die Gemeinde. Dort steht nicht schwer krank, todkrank oder krebskrank. Da steht einfach noch, ist jemand krank, dann rufe er die Ältesten zu sich und man bete über ihn und salbe ihn mit Öl und der Herr wird ihn oder sie aufrichten. Ich habe es zweimal erlebt, wie Gott hier eingreift durch Jakobus 5 und ich glaube von ganzem Herzen daran. Ich habe aber auch erlebt, dass Gott Menschen sterben lässt, habe ich auch erlebt. Aber wie sie dann gestorben sind, fest in Christus gegründet und sagen mir noch ein, zwei Tage vor dem Sterben und wenn Jesus mich abruft, ich werde ihn sehen, wenn er kommt. Das ist doch Glaube pur. Versteht ihr? Da ist es dann gar nicht mehr wichtig. Die Person sagt, ich muss nicht weiterleben. Hauptsache, ich werde ewig leben mit Christus im Himmel, das möchte ich erreichen. Das heißt, Gott nutzt auch eine solche Leidenszeit, dass Menschen ganz nah zu ihm kommen. Und wenn sie ganz nah bei ihm sind, schreibt Schwester White auch, ruft Jesus diese Menschen aus dem Leben ab. Was, da kann doch nichts mehr Besseres passieren, als Christus kommt und sie sehen in den Wolken des Himmels. Wisst ihr, die Schrift macht eines ganz klar, über das Leben entscheiden nicht wir selbst, immer Gott allein. Schaut, Hiskia sollte sterben. Und Gott hat es so geplant. Und dann seine Tränen, sein Gebet und Gott verlängert sein Leben um 15 Jahre. Obwohl Gott eines wusste, in diesen 15 Jahren, gleich am Anfang, wird ein weiterer Sohn geboren werden, nämlich Manasse. Wisst ihr, wer Manasse war? Er war der schlimmste König für Israel. So wie er dieses Volk in den Götzendienst geführt hat, hat es vorher nie stattgefunden. Verstehen wir vielleicht, warum Gott den Hiskia abberufen wollte? Zu dieser Zeit, nach seinem Plan? Gott wollte etwas verhindern und Hiskia, er bittet Gott um Lebensverlängerung. Und Gott sagt, okay, gut, aber es wird nicht gut sein fürs Volk. Deswegen, wenn Gott entscheidet, für mich und für dich und über mich, meine Lieben, wenn Gott entscheidet, dann ist es für uns immer das Beste. Immer das Beste. Weil Gott macht auch in deinem Leben keinen Fehler. Glaubst du das? Glauben wir das? Er macht keinen Fehler. Er macht immer das Beste. Und am Ende will er nur eines. Dass du in ihm gerettet bist für das ewige Leben. Zum Schluss eine kurze persönliche Erfahrung. Die ist sehr, sehr alt. Ihr wisst, dass ich schon mal vor über 30 Jahren hier gewohnt habe, am Bodensee hier gearbeitet habe als Buchevangelist. Und das war für mich keine leichte Zeit, weil das Buchverkaufen war für mich eine schwere Sache. Und da war eine Woche, ich habe nichts verkauft. Und wisst ihr, ich musste davon leben. Frau, Kinder, Auto, Miete, alles, alles von diesem Erwerb bezahlen. Und ich laufe in dieser Woche und es ist kein Erfolg, kein Verkauf. Ich war so enttäuscht, ihr Lieben, auch von Gott. Weil wir waren so sicher, Gott wird uns jetzt einfach helfen und da war nichts. Und dann rufe ich meine Frau an, bitte, da gab es keine Handys damals vor 30 Jahren. Da musste ich an eine Telefonzelle laufen und noch Münzen reinwerfen. Und dann rufe ich sie an und sage, Schatz, mir geht's ganz mies. Sie sagt, hey, was ist los? Ich komme nach Hause, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nur noch heim. Und dann sagte sie, du bleibst, wo du bist. So, boah. Sag ich, was? Sie sagt, du bleibst, wo du bist, du gehst nicht nach Hause. Gott wird was tun heute. Sag ich, vergiss es doch. Ich war richtig enttäuscht. Und sie sagte zu mir, hast du schon in diesem kleinen Büchlein gelesen? Wir hatten als Buchevangelisten so ein kleines Büchlein, etwas kleiner wie hier, und da standen so ermutigende Worte für den Tag drin, ja, für den Dienst. Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe nichts gelesen, weil ich kann gerade nicht. Sie sagt, geh jetzt zurück zum Auto, so richtig im Befehlston, hol das Büchlein raus, lies eine Seite, zwei Seiten, dann betest du und dann gehst du wieder in die Arbeit. Und sage ich, und wenn ich nicht will? Du gehst an die Arbeit, hat sie gesagt. Aber pass auf, und jetzt kommt es, ganz wichtig. Ist dort, wo du arbeitest, eine Kirche? Sag ich, ja, die sehe ich von hier aus. Kirchturm? Sag ich, ja. Warum? Jedes Mal, wenn die Turmuhr auf die ganze Stunde kommt und schlägt, werde ich mit unserem Sohn niederknien und für dich beten an dem Tag, dass Gott ein Wunder tut. Das war was Neues. Das war nicht einfach nur, du kommst nicht nach Hause, sondern das war was anderes. Und ich sage euch was, Geschwister, es ging noch mieser an dem Tag. Die Abfuhren, das Ablehnen war eine Katastrophe. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, pass auf, um 5 Uhr gehe ich heim. Das wusste meine Frau. Es war kurz vor 5, ich weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde vor 5. Der Ort war zu Ende, da war noch ein Haus weiter draußen. Und ich habe gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Mir reicht's. Und dann war eine Stimme. Geh in dieses Haus. Ich habe gesagt, nein, mir reicht's. Es war einfach nur, der ganze Tag war Schrott. Geh in dieses Haus. Die Stimme wurde ein bisschen lauter. Und dann kam plötzlich so eine andere Stimme. Du hast deiner Frau versprochen, dass du bis 5 Uhr arbeitest. Ha! Wenn sie mich fragt, was sage ich ihr dann? Also gut, ich bin richtig ärgerlich zu diesem Haus gegangen. Geklingelt. Habe auf die nächste Abfuhr gewartet, eine Frau macht die Tür auf, ganz freundlich. Hallo, um was geht's? Ich erkläre mich ganz kurz, kommen Sie doch rein. Und ich, das war alles anders wie die letzten 3 Tage. Und diese Frau, die hat so viele Bücher bestellt, dass meine Woche gerettet war. Und dort habe ich angefangen zu lernen, Gott lässt Eisen schwimmen. Und vor allem, es war dann wieder 5 Uhr, wisst ihr, die Kirchturmuhr, die Glocke, meine Frau zu Hause mit unserem Sohn betet für mich und Gott tut ein Wunder. Ich glaube, dass Gott bereit ist, auch heute Wunder zu tun. Die Frage ist, glaube ich das noch? An Wunder, die Gott tut. Bin ich dafür noch offen? Erwarte ich das Eingreifen Gottes in meinem Leben? Jesus hat gesagt, ich bin der, der spricht, es geschieht, der gebietet, es ist fertig. Amen.